Wenn du eine Bibel dabei hast, dann darfst du gerne aufschlagen. Ich werde euch noch den Predigttext vorlesen. Im Johannesevangelium, Kapitel 15, ab Vers 18. Wenn diese Welt euch hasst, dann denkt daran, mich hat sie schon vor euch gehasst. Wenn ihr zu dieser Welt gehören würdet, würde diese Welt euch als ihr Eigentum lieben. Ihr gehört aber nicht zu dieser Welt, sondern ich habe euch aus dieser Welt heraus erwählt. Deshalb hasst euch diese Welt. Erinnert euch an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Kein Diener ist bedeutender als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Das alles werden sie euch antun, weil ihr euch zu mir bekennt. Denn sie kennen den nicht, der mich beauftragt hat. Sie hätten keine Schuld, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. So aber haben sie keine Ausrede für ihre Schuld. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Sie hätten auch keine Schuld, wenn ich nicht bei ihnen Taten vollbracht hätte, die kein anderer je getan hat. Jetzt aber haben sie alles gesehen und trotzdem hassen sie mich und auch meinen Vater. Aber so soll das Wort in Erfüllung gehen, das in ihrem Gesetz steht. Sie hassten mich ohne jeden Grund. Wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater her sende, wird er mein Zeuge sein. Er ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Auch ihr werdet als Zeugen für mich auftreten, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich euch gesagt, damit euch niemand von mir abbringen kann. Man wird euch aus der jüdischen Gemeinde ausschließen. Ja, es kommt die Stunde, da wird jeder, der euch tötet, meinen, dass er Gott damit einen Dienst erweist. Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Ich habe euch das jetzt schon gesagt. Wenn dann die Stunde kommt, werdet ihr euch daran erinnern, dass ich es euch angekündigt habe.
Als ich noch in der Berufsschule war, ging ich jeweils mit dem Zug von Herbruck nach St. Gallen. Und einmal auf einer Reise saß ich im Zug und schnappte einen Satz auf von einem Mitreisenden, der mir noch bis heute geblieben ist. Ich habe diesen Mann vorher und nachher nie mehr gesehen, aber was er da gesagt hat, das hat sich meinem Gedächtnis eingebrannt. Er hat gesagt, hat es auf Englisch gesagt, diesen Satz, if Jesus comes back again, we kill him again. Wenn Jesus das zweite Mal zurückkommt, dann werden wir ihn wieder töten. Ich war damals natürlich schon Christ und ich habe diesen Satz aufgeschnappt und habe mich gefragt, was veranlasst diesen Menschen, das zu sagen, so zu denken, diesen speziellen Satz. Woher kommt dieser Hass auf Jesus? Was hat Jesus ihm getan? Wir haben gelesen, dass Jesus gesagt hat, im Johannes 15, sie haben mich ohne Grund gehasst. Und es gibt keinen Grund, Jesus zu hassen. Und doch gibt es anscheinend Menschen, die sowas sagen. Wie eben dieser Satz, den ich vorher zitiert habe. Ich weiß nicht, wie es du erlebt hast, wie die Gesellschaft, die Menschen rund um dich reagieren auf deinen Glauben, wenn du über Jesus sprichst. Oder was deine Familie, deine Mitarbeiter, deine Nachbarn über Christen, über Jesus denken. In Amerika gab es ein Team, die haben eine Umfrage gemacht. Was ist das erste Wort, was ihnen bei dem Begriff Christ in den Sinn kommt? Und all die Wörter, die da kamen, waren nicht sehr positiv. Das erste Wort, das kam, anti-gay, gegen Homosexuelle. Das zweite Wort war verurteilend. Das dritte Wort war heuchlerisch. Und die Liste geht weiter, aber sie wird nicht wirklich besser. Das ist so die ersten Wörter, was die Menschen über die Christen, über die Kirche denkt. Sehr negativ, man hat nicht einen guten Ruf. Aber, und jetzt kommt's, ganz, ganz wichtig. Diese Menschen, die haben geantwortet, weil sie vielleicht eben eine schlechte Erfahrung mit Christen gemacht haben, weil sie verurteilt wurden. Und darum haben sie ein schlechtes Bild vom Glauben, ein schlechtes Bild von der Kirche, ein schlechtes Bild von Jesus Christus. Wenn die Gesellschaft uns zurückweist als Christen, dann darf es nicht sein, weil wir sie verurteilt haben. Weil, schauen wir mal den Text an, ganz, ganz wichtig. Wenn Jesus darüber spricht, dass die Welt ihn hasst, dann sagt er, es ist ohne Grund. Und nicht, weil er irgendjemand verurteilt hätte. Jesus sagt sogar noch mehr, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen. Und du wirst keinen Text finden im Neuen Testament, wo Jesus irgendeinen Sünder verurteilt. Im Gegenteil, er hat gesagt, ich bin gekommen, um den Kranken zu helfen, um die Kranken wieder gesund zu machen. Und er hat das gemacht. Sprichwörtlich, da sind Menschen gesund geworden, aber auch geistlich. Auf geistlicher Ebene ist Jesus gekommen, um uns gesund zu machen, um die Kranken gesund zu machen, um die Sünden zu vergeben und nicht um zu verurteilen. Dazu ist Jesus nicht gekommen. Und trotzdem fallen Christen, fällt die Kirche immer wieder geht auf diesem Weg des Verurteilens. Wir finden auch noch einen weiteren Hinweis, warum Jesus sagt, warum die Gesellschaft ihn hasst und warum dass sie ihn hassen. Er sagt im Vers 15, Vers 21, sagt er doch, alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Also, wenn die Welt Jesus hasst, dann hat das ganz, ganz viel mit seinem Namen zu tun. Und nicht damit, dass er die Welt verurteilt oder irgendjemand zurückweist oder gegen jemand ist, sondern es hat mit dem Namen Jesus zu tun. Und wenn wir schauen im Lukas Kapitel 22, da ist diese Stelle, als Jesus festgenommen wurde, sie brachten ihn vor den Hohen Rat und sie haben ihn verurteilt. Das heißt, sie suchten nach Fehler. Das heißt, sie haben nach Fehler gesucht. Sie haben falsche Zeugen gebracht. Aber sie fanden nichts. Sie fanden keine Fehler bei Jesus. Und dann kommt diese Stelle. Lukas Kapitel 22, Vers 70. Da riefen sie alle. Dann bist du also Sohn Gottes. Er erwiderte, ihr sagt selbst, dass ich es bin. Darauf erklärten sie, wozu brauchen wir noch Zeugenaussagen? Wir haben es ja selbst gehört und dazu noch aus seinem eigenen Mund. Sie haben ihn verurteilt wegen seinem Namen, wegen seinem Titel, Sohn Gottes. Er hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Und das war schlussendlich der Ausschlag, warum sie ihn genommen haben und verurteilt haben und gekreuzigt haben. Weil er gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Messias. Der Messias hat den Titel Sohn Gottes. Und er sagt in unserem Text, wenn sie euch zurückweisen, dann ist es wegen meinem Namen, nicht weil irgendjemand sie verurteilt. Und es ist ohne Grund. Dieser Name, Sohn Gottes. Ich weiß nicht, ob du dieses... Viele von euch werden dieses Symbol kennen. Das ist eines der ältesten christlichen Symbole, der Fisch. Fisch auf Griechisch heißt Kann man es lesen hinten? Ich hoffe schon, dass ich genug groß geschrieben habe. Fisch auf Griechisch heißt Ichthus. Ichthus. Und da ist ganz viel der Name von Jesus. Das sind die Anfangsbuchstaben. Es fängt mit dem I. Jesus. Das X steht im Griechischen für CH. Christos. Jesus Christus. Christus ist der griechische Titel für Messias, oder der griechische Name für Messias. Jesus Christus, Theos, Gottes, Huios, Sohn, Soteros, Salvador, Retter. Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Hier haben wir den Namen Gottes, Gottes Sohn. Und ganz, ganz viele Christen schon früh haben diesen Fisch als Erkennungszeichen gehabt, wenn sie verfolgt wurden, um sich zu identifizieren. Könnt ihr euch erinnern, in den 90er Jahren gab es ganz viele Autos, die diesen Fisch hinten aufgeklebt hatten. In der letzten Zeit sehe ich ihn nicht mehr so viel, gibt nicht mehr so viele Autos, aber in den 90er Jahren gab es ganz, ganz viele von diesen Fischen auf den Autos. Meine Eltern hatten auch so einen Fisch auf dem Auto. Ich war in der Oberstufe und meine Schulkameraden sahen diesen Fisch auf dem Auto meiner Eltern. Und von da an nannten sie mich, oder sagen sie mich, du gehst in die Fischli-Sekte. Die Fischli-Sekte, haben sie gesagt, auf Schweizerdeutsch. Und sie machten sich oft lustig über diesen Fisch, über meinen Glauben, einfach weil sie diesen Fisch auf dem Auto von meinen Eltern gesehen hatten. Als Teenager, so 11, 12 Jahre alt, da hat man noch nicht so Mut, sich zu verteidigen. Ich bin nicht oft aufgestanden vor meinen Kameraden und habe gesagt, ich glaube an Jesus Christus, an den Retter der Welt. Ich hatte diesen Mut als Kind, als junger Knabe nicht. Wenn mich jemand gefragt hat, glaubst du an Jesus, da bin ich dann schon hingestanden und habe gesagt, doch, ich glaube an Jesus. Aber von mir aus, dass ich das bezeuge vor meinen Schulkameraden, das habe ich dann habe ich mich nicht getraut. Aber sie machten sich lustig darüber, dass meine Eltern diesen Fisch hinten am Auto hatten. Wenn wir eigentlich darüber nachdenken, ist ja kein Grund, jemanden auszulachen, der einen Aufkleber hinten auf dem Auto hat. Und sie wussten ja gar nicht mal richtig, was das bedeutet. Aber wenn die Menschen uns auslachen, wenn es mit dem Namen von Jesus zu tun hat, dann müssen wir uns das einfach bewusst sein, dass das eine Realität ist. Dass die Menschen uns zurückweisen können, uns hassen können, wenn wir über Jesus sprechen, über seinen Namen, über seinen Titel und hinstehen und sagen, er ist Gottes Sohn. Wenn wir jetzt zurückgehen zum Text im Johannes, Kapitel 15, da heißt es, doch es musste so kommen, weil sich erfüllen sollte, was in ihrem Gesetz steht. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Wow, Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid meine Zeugen, ihr habt von Anfang an gesehen all die Zeichen, die ich gemacht habe, die Wunder, die Worte, die ich gesprochen habe. Und ihr seid meine Zeuge, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet über mich sprechen, ihr werdet von mir erzählen, ihr werdet Zeuge sein. Und schlussendlich ist es ja auch deine und mein Auftrag, Zeuge von Jesus Christus zu sein. Meine Frage an dich, wie geht es dir bei diesem Auftrag? Wenn es darum geht, deinen Glauben zu bezeugen, mit Menschen über Jesus zu sprechen, über den Sohn Gottes, ist nicht immer so einfach. Für mich war das immer eine Herausforderung in den Vereinen, in den Sportvereinen, wo ich war, das irgendwie zu bezeugen, meinen Glauben zu bezeugen, in einer Gesellschaft, die immer weiter wegkommt von den christlichen Werten, eine Gesellschaft, die nichts mehr mit Jesus zu tun haben möchte. Wie geht es dir dabei? Wissen deine Arbeitskollegen, dass du Christ bist? Wissen deine Nachbarn, dass du Christ bist? Weiß deine Familie, dass du Christ bist? Wie geht es dir dabei? Weil es ist unser Auftrag, Zeuge von Gottes Sohn zu sein. Das ist unser Auftrag. Wir sollen ihn bezeugen. Aber es ist manchmal nicht so einfach, eben gerade wegen diesen Worten, wo auch Jesus gesagt hat, wenn sie mich gehasst haben, wenn sie mich zurückgewiesen haben, dann werden sie wahrscheinlich auch euch zurückweisen. Und das ist nicht so einfach. Und weißt du was, ich verstehe dich. Ich verstehe dich, wenn du sagst, ich habe meinen Glauben, das ist persönlich, das ist für mich und ich möchte das nicht unbedingt in der Öffentlichkeit das weiter erzählen. Ich verstehe dich. Und trotzdem, es ist unser Auftrag. Wenn du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, ist das Teil der Nachfolge, Jesus zu bezeugen. Und wenn du das Gefühl hast oder Zweifel hast gegenüber diesem Auftrag, dann bist du in guter Gesellschaft. Da gab es schon andere, die haben diesen Auftrag bekommen, zu bezeugen. Die haben gesagt, ich habe da meine Zweifel. Und das möchte ich ganz kurz mit euch anschauen. Einer, der diese Zweifel hatte, diese Selbstzweifel. Es war einer der größten größten Leiter, den du findest in der Bibel, das war der Mose. Der Mose hat einen Auftrag gekriegt, zu bezeugen, Gott zu bezeugen. Aber der hatte ganz, ganz viele Selbstzweifel. Wenn wir gehen im 2. Mose bei der Berufung, als er da Gott im Sinai begegnet, bekommt er einen Auftrag von Gott, er soll gehen, der brennende Busch, ihr kennt diese Geschichte. Da bekommt er einen Auftrag und er sagt, so geh nun hin, Kapitel 3, Vers 10, so geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Also geh hin zum Volk, geh hin zum Pharao und sag ihnen, der Gott von Jakob, der Gott von Abraham, der Gott von Isaac, der Gott von Jakob hat gesprochen, lass mein Volk ziehen. Er hat diesen Auftrag bekommen, zu bezeugen, Gott zu bezeugen. In diesem Moment hat Mose ganz, ganz viele Selbstzweifel. Er schaut sich selber an und sagt, wer bin ich? Wer bin ich? Er war mal Prinz von Ägypten am Palast des Pharaos. Er musste dann fliehen, weil ihn ein Ägypter getötet hatte. Und jetzt war er irgendwo weit in der Provinz, war er Schafhirte. Und er sagt Gott, wer bin ich? Er schaut sich an mit der Lupe, beobachtet sich und sagt, ich bin niemand. Ich bin geflohen, ich habe versagt, wer bin ich? Und das Tolle an Gott, in dem Moment gibt er ihm eine Verheißung. Er sagt, ich will mit dir sein. Da kommt gerade die Antwort auf diese Frage, wer bin ich? Dann sagt Gott im Vers 12, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Ich habe hier dieses Fernrohr gezeichnet als Prophezeiung von Gott. Das ist nicht wie die Lupe, die man jetzt in der Gegenwart sieht, sondern mit dem sieht man ein bisschen weiter weg die Zukunft, aber die ist genauso reell wie die Lupe. Und das ist das, was Gott verspricht. Und er sagt, ich will mit dir sein. Und das ist das, was Jesus sagt, im Johannes Kapitel 15, sagt er, ich werde euch den Helfer schicken. Wir sind nicht alleine. Du bist nicht alleine. Gott wird bei diesem Auftrag wird mit dir sein. Ich werde dir den Helfer schicken. Dann kommt die nächste von Mose, der nächste Zweifel. Sie werden mir nicht glauben, wenn ich da gehe zum Volk. Und ich bin niemand und sie werden mir doch nicht glauben. Und das ist wahrscheinlich auch der Zweifel, die viele von uns haben, wenn wir sagen, wenn wir über Jesus sprechen, sie werden mich nicht verstehen, sie werden mir nicht glauben. Und da kommt die Antwort von Gott, dies soll dir ein Zeichen sein. Ich gebe dir ein Zeichen. Hat ihm einen Stab gegeben. Dieser Stab, der verwandelte sich dann in der Gegenwart des Volkes in eine Schlange und wieder zurück in einen Stab. Er gab ihm ein Zeichen mit. Als dieser Helfer kam, an Pfingsten, da gab es Zeichen. Da gab es Zeichen. Die Jünger fingen an, in fremden Sprachen zu sprechen und jeder konnte es verstehen. Da kam dieser Wind, das Haus hat gebebt, da gab es ein Zeichen. Jesus lässt uns nicht allein und er ist ein Gott der Zeichen. Und es wird Zeichen geben, dass Gott mit dir ist, dass du nicht alleine bist. An Pfingsten kam der Heilige Geist. Und ist ein Geist, Paulus sagt, ist ein Geist der Kraft und ein Geist der Zeichen. Ich habe das selber erlebt, ich habe das selber gesehen, was möglich ist. Jesus hat Tote auferweckt. Jesus hat Tote auferweckt. Der Lazarus wurde vom Tod auferweckt. Die Israeliten wurden vom Tod bewahrt. Als da am Schluss die letzte Plage der Engel des Todes kam, sind sie vom Tod bewahrt worden. Ich habe in Peru, war ich unterwegs mit einem Pastor, der hat mich angeleitet. Ich habe bei ihm gelernt, Zeuge für Jesus zu sein. Das ist der Mario Reina, ganz ein spezieller Mensch. Er war 15 Jahre im Gefängnis, war kriminell, Bankräuber. Ein Bankraub ging daneben, sie wurden verfolgt von der Polizei und am Schluss waren 15 Schüsse in seinem Körper. 15 Schüsse. Man kann es heute noch sehen, die Einschusslöcher. Er hat es mir gezeigt. In seinem Arm, die Lunge wurde durchbohrt bis hinunter ins Bein. Als Mario von 15 Schüssen getroffen wurde, war er tot. Es gab Zeugen. Ich habe die Zeugen befragt, ich habe die Geschichte überprüft, ich habe bei den Nachbarn nachgefragt. Das war 1976 passierte das und ich habe sie gefragt, habt ihr das gesehen? Und sie haben gesehen, ja, wir haben gesehen, da lag der tote Räuber. Aber die Geschichte ging weiter. Er wurde ins Spital gebracht, sie wollten ihn in die Gefrierkammer bringen und da kamen zwei Menschen, die haben für ihn gebetet. Und plötzlich fing das Herz wieder an zu schlagen. Und die Krankenschwestern erschraken und sie gaben ihm eine Infusion. Es gab damals keine Blutbank. Das Einzige, was sie machten, eine Salzlösung. Das ist wie wenn man ein Auto mit Wasser, nicht mit Benzin, zum Laufen bringen möchte. Sie gaben ihm diese Infusion und nach 40 Tagen hat er die Augen aufgemacht. Und diese beiden Menschen, die da kamen und für ihn gebetet haben, waren an seinem Bett und haben gesagt, du bist nicht gestorben, weil Gott einen Auftrag für dich hatte, weil Gott will, dass du Zeuge wirst für ihn. Und das ist die Kraft, das Zeichen des Heiligen Geistes auch heute noch. Es gibt Zeichen und Gott wird dich auch begleiten mit Zeichen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und ich habe gesehen, wie Mario gepredigt hat, wie er bezeugt hat, wie er den Sohn Gottes bezeugt hat. Und ganz, ganz viele Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen. Und auch ich wurde gesegnet durch ihn. Ich habe ganz, ganz viel von ihm gelernt, auch wenn es darum geht, um Zeichen. Und dass wir daran glauben sollen, dass Gott ein Gott der Zeichen ist. Und auch ihr dürft eine Kirche sein, die daran glauben, dass Gott ein Gott der Zeichen ist. Glaubt ihr daran? Amen. Sie werden mir nicht glauben, Gott gibt uns Zeichen. Und dann sagt er, das, was viele von uns auch sagen würden, ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Und Gott sagt, ich will mit deinem Mund sein. Ich will mit deinem Mund sein. Ich werde für dich sprechen. Als Petrus am Pfingsten erfüllt wurde vom Heiligen Geist, hat er angefangen zu predigen, hat er angefangen vor dieser Menschenmenge Gott zu bezeugen. Derselbe Petrus, der Angst hatte, noch Tage zuvor Jesus zu bezeugen, der hatte Angst, als sie ihn fragten, du bist doch auch ein Jünger Jesus. Als sie da am Feuer waren, als Jesus verurteilt wurde im Haus des Hohenpriesters und er sagte, nein, ich kenne ihn nicht. Er hatte Angst zu bezeugen, aber als der Heilige Geist kam, als Gott mit ihm war, fing er an zu bezeugen. Und dasselbe kann auch dir passieren. Wenn du in der Kraft des Heiligen Geistes lebst, dann ist es auch möglich, dass du bezeugen kannst, auch wenn du nicht der beste Redner bist. Auch wenn du eine schüchterne, zurückgezogene, introvertierte Person bist, mit der Kraft des Heiligen Geistes kannst auch du bezeugen. Paulus sagt, ich habe nicht mit starken Worten vor euch geredet, Korinther. Ich war in Demut und Paulus war vielleicht auch nicht der beste Redner, aber er bezeugte Jesus mit einer Autorität, weil auch er in der Kraft des Heiligen Geistes lebte. Ich will mit deinem Mund sein. Und zum Schluss sagt Mose, ach weißt du was, bei all diesen Zweifeln, schicke doch einen anderen. 2. Mose, Kapitel 3, Kapitel 4, Vers 13, da erwiderte Mose, ach Herr, sende doch, wenn du senden willst, schicke doch einen anderen. Und das ist doch oft auch die Ausrede von dir und von mir. Ach, ich habe jetzt einfach nicht so los. Schicke doch, ist alles gut, dich zu bezeugen, aber das kann auch ein anderer machen. Ich weiß nicht, ob es wirklich wegen diesen Selbstzweifeln war oder weil er einfach gedacht hat, das ist so ein großer Auftrag, da möchte ich mich lieber nicht zu fest involvieren. Er sagte, schicke doch einen anderen. Und da wurde Gott zornig. Dann lesen wir, Gott wurde zornig. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Und siehe, er zieht dir entgegen und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Und er sagt, ich stelle dir jemand zur Seite. Wenn du so viel Zweifel hast, zum Schluss sagt er, ich stelle dir jemand zur Seite. Es gibt keine Ausrede mehr für uns. Jesus hat gesagt, ich schicke euch den Helfer. Ihr werdet nicht alleine sein. Ich stelle dir jemand zur Seite. Und wir haben auch die Gemeinschaft. Du bist nicht allein. Und jetzt komme ich eigentlich zu der Aussage, die ich dir mitgeben möchte an diesem Sonntagmorgen, an diesem Pfingstmorgen. Ich möchte dir sagen, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine in diesem Auftrag. Oft haben wir das Gefühl, wir müssen das alleine durchstehen. Wir müssen diesen Auftrag alleine zu den Menschen sprechen. Nein, wir sind nicht alleine. Jesus hat gesagt, ich schicke euch diesen Helfer, der Heilige Geist, der euch begleiten wird. Ich werde bei euch sein, bis an aller Tage Ende. Du bist nicht alleine. Und wir haben die Gemeinschaft, die auch ganz deutlich an Pfingsten zu sehen ist, diese starke Gemeinschaft, die ihr seid. Weil wir verbunden sind in Christus, im Heiligen Geist. Wir gehören zu dieser Familie und du bist nicht alleine. Und wir bezeugen zusammen. Amen. Wir bezeugen zusammen. Jesus hat gesagt, nicht du wirst mein Zeuge sein, ihr werdet meine Zeuge sein. Ihr werdet meine Zeuge sein, nicht alleine, zusammen. Ich verstehe euch, wenn ihr Zweifel habt, habe ich manchmal auch. Wenn wir uns anschauen, mit der Lupe, unsere Fehler, ich verstehe euch. Aber es gibt einen, der größer ist als ich. Es gibt dieser, der sagt, ich bin Gottes Sohn. Ich bin Gottes Sohn. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Der ist größer. Und mit dem dürfen wir bezeugen. Und ja, ich möchte dich einfach herausfordern. Lass dich auf dieses Abenteuer ein. Entscheide dich, Jesus nachzufolgen. Und da gehört auch dazu, Zeuge für ihn zu sein. Das ist ein Vorrecht. Ich lade dich ein, diese Entscheidung zu treffen. Ich lade dich ein, dich zu motivieren, wenn du bis jetzt in diesem Kreislauf warst, der Selbstzweifel da auszubrechen und auf Gott zu schauen. Und sage, hey, ich möchte dieses Abenteuer möchte ich mit ihm wagen. Mose ist gegangen nach Ägypten, hat da vieles erlebt und er ist gewachsen an dieser Aufgabe. Und so wirst auch du wachsen an dieser Aufgabe. Vielleicht hast du noch nicht so viel Erfahrung. Aber du wirst wachsen, du wirst stärker werden und dein Vertrauen in Jesus wird wachsen. Wenn du bis jetzt sagst, ich habe einfach noch nicht so viel Vertrauen in Gott, ich habe das noch nicht so gespürt, ich habe noch nicht so Zeichen gesehen, dann liegt es vielleicht daran, dass du auch noch keine Schritte gemacht hast mit ihm, dass du dich nicht darauf eingelassen hast. Ich bin überzeugt, wenn du das Abenteuer beginnst mit Jesus und anfängst, ihn zu bezeugen, dann wirst du Zeichen sehen, dann wirst du seine Kraft erleben, dann wirst du erleben, dass du nicht alleine bist. Habe ich noch nie gehört von jemandem, der gesagt hat, ich habe Jesus bezeugt und ich habe mich entschieden, von ihm zu reden und habe nichts erlebt. Habe ich noch nie gehört. Ich habe Menschen gehört, die haben gesagt, ich habe Zweifel, ich bin noch unsicher, aber die haben sich noch nicht darauf reingelassen, diesen Auftrag auszuführen. Ich lade dich ein, diese Entscheidung zu treffen, am heutigen Morgen Zeuge von Jesus zu werden. Wir feiern heute Pfingsten, die Ankunft des Heiligen Geistes, den Jesus geschickt hat auf die Erde, damit wir nicht alleine sind. Wir werden zusammen ein Lied singen, mein Retter, Erlöser. Da heißt es an einer Stelle, du kamst zu uns her aus Ewigkeit, auf die Erde hier, du selbst, der Gottessohn. Da haben wir genau das, was ich eigentlich aussagen wollte. Er kam zu uns auf die Erde und er ist immer noch hier, durch seinen Geist. Der Gottessohn, der Sohn Gottes, der Einzige, der diesen Titel hat. Und wenn wir jetzt singen und ihn anbeten und loben und preisen, dann denk darüber nach, über diesen Titel, Gottes Sohn. Und was der alles bewirken kann in deinem Leben und im Leben deiner Mitmenschen. Und dass er zu uns gekommen ist und dass du nicht allein bist. Du bist nicht allein. Wir sind nicht allein. Singen wir gemeinsam. Heute dürfen wir wieder singen. Genießen wir das. Stehen wir vor Gott, stehen wir auf und beten ihn an.